Überlandflieger, der Podcast. Ja, hi zu einer neuen Folge vom Podcast Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke. Natürlich wieder mit einem interessanten Gast. Und deshalb ist heute Daniel Wenig bei mir. Hi Daniel, grüß dich.
Moin Dagmar.
Daniel, du bist selbstständiger Zimmermann. Wir werden also heute bodenständig. Und du bist Inhaber des Betriebs DW Dachwerke. Erzähl mal ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr?
Ja, genau. Also ich bin selbstständiger Zimmermann und Dachdecker. Das heißt, ich führe einen Betrieb für beide Gewerke aus. Wir sind aktuell ein Unternehmen zwischen 8 und 10 Leuten. Das pendelt so ein bisschen. Unsere Kernpunkte sind halt die Zimmerer und Dachdecker arbeiten. Hat sich aber jetzt in den letzten Jahren auch noch ein bisschen erweitert. Das heißt, wir machen auch noch Gerüstbau, bieten Krandienst an und machen seit ein paar Jahren jetzt auch verstärkt die Bauunternehmung.
Mhm. Wer sind denn so eure Kunden, also private Bauherren, Kommunen?
Unsere Kernkunden sind 90% Privatkunden. Ja, Bauunternehmer und Architekten machen wir weniger. Da ist halt auch viel mit dem Preiskampf, hat man da zu tun. Das ist jetzt nicht ganz so attraktiv und auch nicht unsere Kragenweite. Wir versuchen unsere Leistung auf Qualität aufzubauen und Qualität hat nun mal so einen Preis. Kommunen fragen auch immer mehr an. Ich sag mal, Straßen NRW, die ganzen Städte. Aber auch da muss ich sagen, macht es weniger Spaß, weil da ziemlich viel Bürokratie herrscht.
Ja, kann ich verstehen. Gerade wenn man dann auch eher so handwerklich unterwegs ist, ist das so ein bisschen das Muss, was man dann leider noch machen muss, ne?
Genau. Also ich sage immer, ich bin auch Handwerker. Ich habe jetzt keine Zeit, mich da noch 10 Stunden an den Schreibtisch zu setzen, um da jede Formalität durchzuarbeiten. Mal so ein Beispiel für Außenstehende. Man bekommt dann eine Ausschreibung mit einem Leistungsverzeichnis. Das Leistungsverzeichnis beschreibt die Positionen, die generell bearbeitet werden sollen. Das umfasst 5 Seiten und im Vorfeld gibt es 30 Seiten Kleingedrucktes.
Ja, super, ne?
Ja.
Jackpot.
Genau.
Wo hat dein Unternehmen seinen Sitz? Wo seid ihr?
Wir sind in Espelkamp, Ortsteil Isenstedt, direkt an der B239. Ja, den Standpunkt haben wir ganz bewusst gewählt damals, als wir gebaut haben. Unser Umkreis oder Einzugsgebiet sind mehr oder weniger 20 Kilometer Entfernung. Das heißt, von Raden nach Lübbecke, Hüllhorst, über Hille, Prossisch-Oldendorf. Wir sind zu jedem Zielort, sind wir schnell da. Ich sag mal, innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten sind wir überall vor Ort. Die Kosten zu senken, das für den Kunden die Anfahrtswege gering zu halten, das sind ja auch dementsprechend Lohnkosten. Und einfach ja für jedermann schnell erreichbar zu sein.
Du hast gesagt, ihr habt neu gebaut in Isenstedt. Hast du dein Unternehmen dann auch ganz neu aufgebaut oder von jemandem übernommen?
Nee, das Unternehmen ist ganz in Eigenregie entstanden. Wir hatten jetzt gerade 10 Jahre Jubiläumsfeier.
Krass, du siehst relativ jung aus.
Ja, ich sag mal, ich habe schon gut 12, 15 Jahre hatte ich, glaube ich, schon auf dem Buckel. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, der Weg hat mich da einfach hingetrieben.
Warum? Weil gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Also gab es mal irgend so ein ausschlaggebendes Ereignis, wo du sagtest, nee, jetzt will ich mein eigener Chef sein? Oder war das immer schon ein Traum von dir?
Nee, gar nicht. Also mein eigener Chef, hatte nie Priorität. Ich sag mal, das hat mit der Meisterschule an sich angefangen, wo ich für mich gesagt habe, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich möchte noch mehr Fachwissen in der Tiefe erreichen. Da steckt aber grundsätzlich nie die Selbstständigkeit hinter. Vielmehr war die Meisterschule für mich eine Basis der Altersvorsorge, weil ich gesagt habe, ich brauche mit 60, 65 nicht mehr auf den Dächern rumtouren. Und gleichzeitig halt dieses vertiefte Hintergrundwissen. Dadurch, dass ich beide Berufe ausübe, ich bin gelernter Zimmerer und habe halt nach und nach immer mehr in Dachdeckerbetrieben gearbeitet. Und so habe ich mir dann halt ein zweites Standbein quasi aufgebaut, indem ich dieses Dachdeckerfachwissen durch die Meisterschule weiter vertieft habe. Ja, und der Betrieb an sich ist eigentlich entstanden, wie soll ich sagen, es könnte fehlende Wertschätzung gewesen sein, in Form von zu schlechter Bezahlung. Gerade in den Wintermonaten hatte man ja, oder hat man im Handwerk oftmals, also man steht im Stundenlohn. Und wenn man keine Stunden leistet, ist dementsprechend auch weniger auf dem Konto da. Und das wollte ich mir auf Dauer nicht weiter antun. Also es war wirklich sehr, sehr mies, wo ich gesagt habe, ich kann auch mein Know-how nutzen meine Arbeitsgebiete so aufbauen, dass ich auch über den Winter immer vernünftig Arbeit habe. Ja, und so hatte sich das dann eigentlich ergeben. Aber nie aus dem Entschluss heraus, ich möchte jetzt mein eigener Chef sein.
Mhm. Gab es damals irgendwelche Hilfen oder Förderprogramme, die du dann für deinen Firmenstart nutzen konntest?
Ja, die gab es. Es fing an ja schon mit dem Meister-BAföG. Damit konnte man den Meister dementsprechend so ein bisschen unterfüttern, dass es nicht ganz so kostspielig war. Der lief dann auch noch ein bisschen weiter. Jetzt im Nachgang betrachtet war das ein Klacks von der Finanzierung her.
Gut, dass man manches nicht vorher schon weiß,
wie ja, teuer genau. Es wird. dann habe ich den Meistergründungszuschuss beantragt beim Land NRW. Das waren damals 7.500 €. Der war mit Bedingungen verknüpft. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und dann gab es noch von der Agentur für Arbeit den Gründungszuschuss für 6 Monate. Ja, also damals hatte ich auch ein recht teures Auto. Das habe ich für die Selbstständigkeit dann verkauft. Und auf dieser Basis habe ich dann quasi meine Selbstständigkeit aufgebaut. Sicher hatte ich ein paar Ersparnisse und mit den ganzen Förderungen, die wir hatten, habe ich das nach und nach aufgebrutscht. Das heißt, ich habe damals, ja, das waren gut 20.000 €, die ich für meinen privaten PKW bekommen habe. Die hatte ich als Puffer liegen und habe meinen Lebensunterhalt komplett von diesen 20.000 € aufgebraucht. Unterm Strich gesehen waren das dann knapp 2 Jahre Lebenszeit, wo ich sämtliche Betriebseinnahmen in den Betrieb gelassen habe und halt von den Ersparnissen quasi gelebt habe. Und somit habe ich den Betrieb nach und nach aufgebaut und tue es auch noch heute.
Hm. Ganz alleine oder hattest du irgendwie auch Unterstützung, wo du sagst, ohne die wäre es auch schwierig geworden?
Also jetzt die Grundbedingungen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, das war mein Bruder. Mein Bruder war oder ist selber Handwerker, war Kfz-Mechaniker und war höchst unzufrieden und auch sehr, sehr, sehr schlecht bezahlt. Und dann habe ich den einfach mal angesprochen, habe gesagt, wie sieht's aus? Hast du Lust, mir zu helfen? Ja.
Dann habt ihr beide zusammen losgelegt.
Genau. Ja. Er als Helfer mit auf jeden Fall Erfahrung am Bau. Also wir sind auf dem Bau an sich auch groß geworden, mit einem handwerklichen Händchen. Und das war aber die Grundvoraussetzung für mich, wo ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, weil für einen Ein-Mann-Betrieb kam für mich nie in Frage.
Mhm. Ist das auch so ein Tipp, den du jetzt anderen raten würdest, die sagen, ich spiele auch so ein bisschen mit dem Gedanken, mich im Handwerk selbstständig zu machen, vielleicht nicht ganz alleine zu starten? Oder gibt es dann auch andere Sachen, wo du sagen würdest, achtet da drauf?
Ja, letztendlich muss das eigentlich jeder für sich selber entscheiden. Mit ein bisschen Weitsicht, sage ich, im Zimmerer- und Dachdeckerbereich, wo halt auch viel geschleppt werden muss, das ist aber meine persönliche Meinung, brauche ich nicht mit einem Mann anfangen.
Hm. Ja, also Handwerk ist ja eh, dass man sagt, da ist ja auch körperlich anstrengend, ist anspruchsvoll. Oder sagst du, das ist vielleicht auch ein bisschen schon veraltet und im Handwerk hat sich auch einiges getan und es geht in ganz andere Richtungen?
Ja, es hat sich eine Menge getan. Wenn ich überlege, ich habe um 2000 habe ich gelernt, was da noch geschleppt und geackert wurde, gegenüber heute auch arbeitsschutztechnisch, was es heute für Gerüste gibt. Und das ist auch gut so. Aber alles, was die Arbeit erleichtert, die Arbeitssicherheit erleichtert, das ist schon gigantisch, was da in den letzten 20 Jahren auf die Beine gestellt wurde.
Mhm. Wie siehst du den Stand des Handwerks in der Gesellschaft? Es gab ja mal eine Zeit, möchte ich mal behaupten, da wurde es dann so ein bisschen belächelt. Ne? Man hat ja lieber andere Sachen gemacht. Dann kam der Moment, wo alle Handwerker brauchten und keine Handwerker mehr Zeit hatten, weil die nämlich ordentlich unterwegs waren und es dann auch vielleicht zu wenig gab. Wie siehst du jetzt gerade aktuell so den Stand des Handwerks?
Also ich glaube, der Gesellschaft ist es schon bewusst, dass die Handwerker so langsam, oder dass man sieht, dass die Handwerker gebraucht werden. Wir haben grundsätzlich, glaube ich, ein Bildungsproblem, ein Problem aus der Jugend heraus. Der akademische Weg, der von den Berufsschulen oder auch Gymnasien vorgegeben wird, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Wenn ich überlege, die jetzige Jugend, die zur Schule geht, wie viel gehen da auf das Gymnasium, was damals noch unterteilt war in Hauptschule und Realschule? Diese breite Masse der Bevölkerung, Wie soll das funktionieren? Wo sollen alle Ärzte werden? Sollen alle Piloten werden oder Geschäftsführer? Das, in meinen Augen funktioniert das nicht. Wir brauchen Leute an der Basis, ganz normale Angestellte, wo auch jeder Angestellte seinen Wert haben soll und muss. Aber wir können nicht alle als Chefs oder wie auch immer durch die Welt rennen.
Aber es könnte ja auch zum Beispiel jemand, der sein Abi macht, auf dem Gymnasium, könnte ja genauso gut sagen, super, ich werde Tischler, weil das mein Ding ist. Ich werde Dachdecker, Maurer, was auch immer. Warum glaubst du, passiert das nicht? Warum muss es dann immer zwingend das Studium sein bei so vielen?
Ja, ich bin eigentlich da ziemlich nah an der Quelle. Mein bester Freund ist Lehrer am Gymnasium. Und er sagte halt, diese Berufsberatung auf dem Gymnasium selber zielt halt ganz klar den akademischen Weg ein. Ich habe ihn auch mal gefragt, welche Unterrichtsfächer werden denn gelehrt? Er sprach dann davon von Philosophie, Theater, Pädagogik. Jetzt stelle ich mir die Frage, das ist ja alles schön und gut, aber dann fehlt doch für mich einfach das Handwerk. Wenn dieses heranwachsende Volk eine pädagogische Laufbahn einschlagen möchte oder eine philosophische Laufbahn, ja, wo ist denn dann der Berufszweig des Handwerks?
Also meinst du, dass das Bildungssystem auch sich ändern müsste, um ja vielleicht ein extra Schulfach oder einen Schwerpunkt aufzumachen für jemanden, der auch auf dem Gymnasium merkt, hey, ich glaube, ich bin handwerklich begabt, ich will das machen?
Ja, ganz klar, also grundlegend. Und da sehe ich immer wieder auch in den Bewerbungen und auch in den an den Lehrlingen, die wir bisher betreut und ausgebildet haben, dass da grundsätzlich grundlegende Dinge fehlen. Also Lesen, Schreiben, Rechnen, das beginnt ja schon im jüngsten Grundschulalter und wenn nicht sogar schon in dem Kindergartenalter, da sehe ich die größten Probleme. Wenn ich ganz oft Lehrlinge, Auszubildende oder auch Praktikanten habe, wo ich ganz klar merke, die können und beherrschen noch nicht mal das kleine 1x1 oder können sich nicht ausdrücken, können nicht lesen, dann frage ich mich, was funktioniert hier an dem Schulsystem nicht?
Ich habe im Vorhinein unseres Podcasts, habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ist es eine Statistik des Westdeutschen Handwerkskammertages in Nordrhein-Westfalen. Demnach gab es 2002 noch so 4.700 Meisterprüfungen, die erfolgreich abgeschlossen wurde. 20 Jahre später waren es dann nur noch 3.700. Was meinst du, woran liegt das?
Ja, die Zahlen sind schön und gut. Ich sage mal, du sprachst jetzt von 2002. Ab 2004 ist in vielen Fällen die Meisterpflicht weggefallen. Ich glaube, es waren über 50 Berufe. Wenn ich die 50 Handwerksberufe abziehe, wo die Meisterpflicht weggefallen ist, von 3.000 und auf 4.000 und ans Differenz, dann habe ich da schon eine Vielzahl an Meisterstellen, die halt weggefallen sind, allein auf Grundlage der wegfallenden Meisterpflicht. Es wurde, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Jahren wieder aufgehoben, dass viele Berufe wiederum eine Meisterpflicht fordern. Ich sehe auch nicht das Bild, dass unbedingt Meister am Markt fehlen. Ich glaube vielmehr, dass es eine fehlende Leidenschaft in den einzelnen Berufen gibt.
Aber wie kriegen wir die? Wie kriegen wir denn diese Leidenschaft?
Ich glaube, die Leidenschaft kommt grundsätzlich von Haus aus. Das, was einem beigebracht und auch erzählt wird. Wenn ich von mir spreche, ist mein Beruf, den ich ausübe, ist für mich kein Beruf. Das ist für mich eine Berufung. Ich lebe das Tag und Nacht. Ich mache mir Gedanken von morgens bis abends. Ich gehe viel tiefgründiger in Themengebiete ein, als ich es machen müsste, weil ich das einfach lebe. Und diese Leidenschaft, wenn das jeder Mensch und, in seinem Beruf ausleben würde, sage ich ganz klar, dann hätten wir auch keinen Fachkräftemangel.
Aber wie ist denn diese Leidenschaft bei dir entstanden? Haben dir deine Eltern irgendwie da was besonders mit auf den Weg gegeben oder wie ist das passiert? Weil da wären wir ja schon bei dem Moment, okay, was kann ich denn von zu Hause aus tun, um meinem Kind ein möglichst breites Spektrum zu ermöglichen an Berufen, um dann zu gucken, okay, das ist jetzt wirklich sein oder ihr Ding, auf geht's.
Ja, also ich bin auf dem Bau groß geworden. Wir hatten damals ein älteres Haus, das wurde halt durchgehend immer nach und nach renoviert. Sicher wurde mir das da so ein bisschen in die Wiege gelegt, wodurch jetzt meine Leidenschaft zum Handwerk entstanden ist. In dem Handwerk an sich sehe ich die Abwechslung in dem Beruf. Das heißt, ich habe Sonne, ich habe Regen, ich bin im Winter draußen, wenn es kalt ist. Ich habe auch mal brütende Hitze im Sommer. Das sind auch alle Gebiete, die mal nicht schön sind, aber die machen es abwechslungsreich. Wenn ich jetzt in Großbetrieben unterwegs bin und gucke da mal rein, halte die Nase mal rein oder habe halt auch irgendwelche Dächer zu bekundschaften, dann sage ich sofort, boah, das könnte ich mir niemals antun, an einem Förderband stehen oder jeden Tag das Gleiche zu tun. Wir haben jederzeit, oder nicht nur wir als Betrieb, sondern grundsätzlich im Handwerk finden wir tagtäglich neue Eigenschaften, neue Umgebungen kennen, neue Arbeiten, auf die wir uns einstellen müssen. Diese Abwechslung da drin und auch die Komplexität der einzelnen Gewerke, die macht das Handwerk, glaube ich, aus.
Gut, das klingt für mich aber auch dann so, das geht zum einen dann auch um den Stellenwert in der Gesellschaft, dass man einfach auch zu schätzen weiß, jeden einzelnen Beruf, den es gibt, sprechen wir jetzt ja nicht nur über das Handwerk, sondern überhaupt jeden Beruf zu schätzen, den es ja irgendwie gibt, um dem die Wertschätzung entgegenzubringen und ja auch den jüngeren Generationen möglichst viele Informationen mit auf den Weg zu geben, was es eigentlich alles gibt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also genau, da ist auch so ein Ansatz des Bildungssystems. Wenn ich das zurückblicke, was unser Beruf alles erfordert, und ich sehe, dass ich öfters Lehrlinge, Auszubildende vor mir an der Tür stehen habe, die von am ersten Tage schon davon sprechen, die Ausbildung zu verkürzen, ohne null Kenntnisse zu haben, dann frage ich mich, ob das der sinnvolle Weg ist, ein System aufzubauen, in dem immer mehr Grundlagen gefordert werden und vertiefte Kenntnisse und das immer weiter zu komprimieren auf 3 Jahre oder 2,5 Jahre Ausbildungszeit, wo ich für mich ganz klar sage, jeder Lehrling, egal wie gut er ist, er braucht mindestens 5 Jahre, um einen Bruchteil dessen kennenzulernen, was die vollumfängliche Ausbildung und der vollumfängliche Beruf mit sich bringt.
Also ist man im schlimmsten Fall einfach dann schlecht in Anführungsstrichen ausgebildet, weil die Zeit fehlte und vielleicht verkennt man dann auch die Möglichkeiten des Berufs, ne?
Ganz klar, ganz klar. Also auch da habe ich auch schon einiges gesehen, wo dann mit den Auszubildenden schlecht umgegangen wird. Sei es, sie müssen die Werkstatt fegen oder Bretter streichen oder was auch immer. Das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Die Lehrlinge dürfen vom ersten Tag an jegliche Arbeit mitmachen. Sicher werden sie auch gefordert und auch dürfen auch mal die schlechten Arbeiten mitmachen. Aber so versuche ich die Jugend halt so ein bisschen dahin zu bringen, Verantwortung für die eigenen Arbeiten zu übernehmen und dadurch dann auch zu lernen. Mhm. Gesellschaftlich finde ich, dass dieses Handwerk oder das Handwerk an sich oft verkannt wird. Man spricht immer Fusch am Bau. Jetzt ist die Frage, woher beruht der Fusch am Bau? Ich sage zum einen, wenn ich den Kostenapparat immer weiter nach unten treibe, kann das sich in der Qualität nicht positiv auswirken. Und zum anderen auch die Ausbildungszeit. Wenn ich mir keine Zeit für meine Auszubildenden nehme, ja, wie soll ich denn dann vernünftige Nachfolger ausbilden, wenn ich mir da keine Zeit für nehme?
Ah, das ist interessant. Also das ist auch durchaus jetzt schon für dich auch so ein Gedanke im Kopf, dass du sagst, naja, ich brauche ja irgendwann auch mal eine Nachfolge für mein Unternehmen.
Nee, das jetzt nicht. Also eine Nachfolge in meinem Unternehmen, ich habe selber 2 kleine Töchter, aber denen würde ich das niemals mit auf den Weg geben wollen, dass die das machen müssen, wenn die das später wollen, ist das schön und gut. Nein, die Nachfolge in dem Sinne, das Handwerkspersonal an sich wird älter. Ich glaube, wir haben aktuell schon so einen guten Mitte 40, 50er Schnitt. Ja, was soll denn danach kommen? Die Aufgaben werden immer komplexer. Und wenn die gut ausgebildeten Altgesellen irgendwann mal wegfallen, brauchen wir natürlich Nachfolge. Und das sehe ich für mich als Unternehmer auch. Also ich muss noch mindestens 20 Jahre meinen Beruf und meine Firma führen. Und da geht es nicht ohne Nachfolger. Also Nachfolger also in dem Sinne.
Denkst du in dem Sinne groß, nicht Nachfolge für deine Firma, sondern Nachfolge für die Branche?
Ganz genau.
Um da einfach auch gute, junge Fachkräfte zu haben, die dann in eure Fußstapfen irgendwann
ganz genau
treten, ne? Mhm. Ja. Sag mal, ich finde so, selbstständiger Dachdeckermeister, eigener Betrieb halt, glaube, du hast alle Höhen und Tiefen einmal durch. Du hattest Herausforderungen, wo man sagt, hey, die habe ich geschafft, ne? Gibt es da so besondere Geschichten, sowohl positiv als auch negativ, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Das Positive muss man einfach sagen, was ich in den letzten Jahren habe aufbauen können. Wenn ich da zurückblicke, wie wir gestartet sind bei null, ich habe meinen privaten Pkw verkauft, habe auf alles verzichtet, habe meine gesamten Hobbys liegen lassen, habe meine Freunde komplett vernachlässigt und kann jetzt nach und nach so ein bisschen das wieder füttern und zurückblicken und sehe, was da inzwischen aufgebaut ist, dann kann ich eigentlich nur positiv drüber sprechen. Ja, an dieser Stelle will ich nochmal Danke sagen an meine Frau, die sämtlichen privaten Hintergrund managt. Es geht vieles drunter und drüber zu Hause aufgrund meiner Selbstständigkeit, aber danke dir. Negativ. Negativ ist für mich jeder Fehler. Aber diese Fehler, die ich gemacht habe und die auch jeder im Leben macht, sollten Ansatz sein, es besser zu machen.
Lernt man ja daraus. Also wenn man sich mal falsch gemacht hat, weiß man da auch nicht, wie blöd es ist,
genau,
es einmal falsch gemacht zu haben.
Und, ja, und daher sind die Fehler, die man macht, die ich mache, und ich treffe unheimlich viele Entscheidungen, versuche ich natürlich, die Fehler gering zu halten. Und die Fehler, die passiert sind, prägen sich ein und versuche ich halt beim nächsten Mal nicht zu machen.
Ich würde gern mal so wissen, wie du privat tickst. Also wenn du Handwerker durch und durch bist, du hast erzählt, du hast auch schon früher als Kind, warst du auf Baustellen, dann machst du zu Hause bestimmt auch alles selbst, oder?
Ja, der Vielzahl der Arbeiten mache ich schon selbst. Das ganze Planerische drumherum sowieso. Und dann gibt es so ein paar einzelne Arbeiten, Handwerksarbeiten, wo ich jetzt keine Lust habe. Oder
welche sind das?
Malerarbeiten habe ich zum Beispiel überhaupt keine Lust drauf.
Abkleben vorher, ne?
Nee, ja, das Abkleben geht sogar noch, aber diese ganze Spachtelei und so weiter, auch wenn ich es könnte, aber nee, irgendwo hört es dann auch mal auf. Ja. Ich fuchse mich gerne auch in andere Bereiche rein, habe aber andersherum auch einen sehr großen Handwerkerpool um mich herum, wo ich dann halt auch gerne mal die Aufträge auch bei mir zu Hause mal vergebe. Ja, und auch vielleicht da mal über die Schulter gucken kann.
Passiert auch einem leidenschaftlichen und sehr geübten Handwerker wie dir mal Missgeschicke? Also ich könnte jetzt viele erzählen, wenn ich zu Hause anfange, irgendwas selbst zu machen. Ich habe da auch immer Bock zu, weil ich immer mit meinem Papa auf Baustellen war, gelernter Elektriker, also war ich immer viel unterwegs. Aber es gibt dann auch Sachen, hätte ich gedacht, hättest du mal lieber nicht selbst gemacht. Deshalb ist dir auch schon mal so, denkst, oh Mann, kann doch nicht sein, dass mir das passiert?
Die kommen immer wieder vor. Da entdecke ich mich, ja, weiß ich nicht. Wenn ich drüber nachdenke, wir haben jetzt zu Hause halt das Haus gekauft, dann würde ich hätte ich in der Vergangenheit mal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen und hätte gleich meine Vorstellung komplett in die Tat umgesetzt. So fehlt dann so ein bisschen die Zeit, wo man sagte, oh, das musste jetzt fertig. Ja, das sind so planerische Sachen, aber das merke ich bei mir zu Hause, das merke ich in der Firma, das merke ich auf Baustellen. Ach, hättest du mal anders gemacht. Das ist so das Grundlegende. Also die Fehler in der Planung oder in der Vorstellung.
So, in die Ausführung möchtest du jetzt nicht mit mir gehen, weil dir die Fliesen abgeplatzt sind.
Nee, das ist auch eher weniger der Fall. Ich sag mal, letztes Jahr habe ich mir ein Messer in den Finger gehauen. Das wird mich auch ein Leben lang begleiten, weil der Fingernagel nicht mehr so zusammenwachsen wird, wie es ist. Der wird mich mein Leben lang daran erinnern. Ich habe zu Hause nur Scheiße geschrien und mich über mich selber geärgert. Nicht, dass der Finger durch war, aber
Autsch. In dem Zusammenhang, Bauen, Renovieren ist ja für die meisten irgendwie mal ein Thema. Was würdest du Leuten raten, die jetzt irgendwie da vor der Entscheidung stehen, ich renoviere ein Haus oder ich baue selbst, wo du sagst, Leute, wenn ich euch den Tipp mit auf den Weg geben kann, dann ist es der.
Ja, was gebe ich den Leuten mit auf den Weg oder was würde ich den Leuten mit auf den Weg geben? Nicht den günstigsten Anbieter nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen. Ich merke es immer wieder auch an einer Angebotserstellung, wie ausführlich die ist oder halt weniger ausführlich. Wie gut ist man beraten? Man sollte wirklich so ein bisschen tiefgründiger in die Sachen reingehen. Und wenn man sich dann aufgrund einer Beratung wohlfühlt und auch weiß, dass das nachher auch in der Ausführung begleitend ist durch die beratende Person, dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Wege.
Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über deine Arbeit gesprochen, ein bisschen privat schon durchblitzen lassen, 2 Töchter, ein Haus, wo viel gemacht werden muss oder wo du gerne viel machst. Hast du dann überhaupt noch Zeit für irgendwelche Hobbys, wo man den Kopf mal komplett ausschalten kann, oder ist das auch einfach dein Hobby?
Das ist auf jeden Fall ein Hobby von mir. Auf Dauer kann es so, wie ich es führe und betreibe, kann es nicht gesund sein. Dessen bin ich mir bewusst. Seit jetzt, ja, 4, 5 Jahren nehme ich mir mal wieder Zeit, ein bisschen Fußball zu spielen. Das aber freitagabends, wo man quasi alles stehen und liegen lassen kann. Der Sonntag würde für mich zum Beispiel nicht in Frage kommen, dass man da noch ein bisschen Zeit hat für die Familie. Den Samstag nutze ich, um zu Hause zu wirken. Ja, wenn ich es hier und mal schaffe, dann bin ich mittwochs mit der Fahrradtruppe unterwegs. Das kommt vielleicht einmal im Monat vor. Aber ansonsten muss im Weiterhin noch sehr, sehr viel zurückgesteckt werden.
Ich höre schon Handwerker durch und durch. Aber schön, wenn man seine Leidenschaft dann eben zum Beruf machen kann. Ein paar Tipps hast du ja auch schon gegeben, falls jetzt der ein oder andere das gehört hat und sagt, ah, könnte ich mir auch vorstellen. Daniel, danke, dass du deine Leidenschaft, deinen Karriereweg, dein Leben so ein bisschen gerade mit uns geteilt hast, wie es in den letzten Jahren verlaufen ist. Schön, dass du mein Gast gewesen bist. Und ja, euch höre ich hoffentlich dann wieder bei der nächsten Folge vom Überlandflieger. Tschüss, macht's gut, bis dahin.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.